Deutschlandfunk Kultur. Wortwechsel mit Alexandra Gerlach.
Herzlich willkommen zu diesem Forum Frauenkirche. Wir melden uns hier aus dem Herzen Dresdens, aus der wiederaufgebauten Frauenkirche. Und ja, denke ich an Deutschland in der Nacht, bin ich um den Schlaf gebracht. Beim Thema Heimat, denke ich, wird das nicht mehr so sein. Aber nichtsdestotrotz wissen wir natürlich alle, dass das ein schwieriger Begriff ist, mit dem wir uns aus unterschiedlichen Gründen heute immer noch sehr schwer tun. Lange war der Begriff verdächtig, belastet durch seinen Missbrauch während der NS-Zeit. Heute ist Heimat in aller Munde. Ja, wir haben ja sogar ein Bundesheimatministerium. Das wird noch zu diskutieren sein, was das überhaupt bewegen kann und ob man so etwas überhaupt braucht. Am wichtigsten, und das wollen wir zunächst heute Abend klären, was meinen wir eigentlich, wenn wir von Heimat reden? Ist das Deutschland? Ist das Europa? Ist das das Viertel, in dem wir leben oder vielleicht der Kiez, in dem wir zu Hause sind? Oder ist Heimat vor allem die Erinnerung an vermeintlich bessere Zeiten? Was ist Heimat? Nur ein Gefühl? Ein bisschen mehr? Stiftet der Gedanke an Heimat Identität? Trennt er oder verbindet er? Baut er Brücken? Das sind einige der Fragen, die wir heute Abend klären wollen. Wir wollen auch noch mal hinterfragen, was bedeutet es eigentlich für unsere Gesellschaft, wenn Menschen zu uns kommen, die ihre Heimaten mitbringen? Was passiert dann mit unserer Gesellschaft und wie entwickelt sich das? Und wie entwickelt sich der Heimatbegriff, den wir haben in Zeiten der Digitalisierung, der Globalisierung, wo ja so vieles zerfließt? Das ist das Spektrum, in dem wir uns jetzt bewegen wollen und ich möchte Ihnen meine Gäste vorstellen. Zu Gast ist Thea Dorn. Sie ist Schriftstellerin, Theaterkritikerin, Moderatorin. Sie ist Wahl-Berlinerin, stammt eigentlich aus Offenbach am Main. Sie schreibt Romane, Drehbücher, Essays und ist Mitglied im literarischen Quartett des ZDF. Ihr jüngstes Buch, Deutsch, nicht dumpf. Ein Leitfaden für aufgeklärte Patrioten. Herzlich willkommen. Romina Barth, die zweite Dame auf dem Podium, ist CDU-Politikerin, sie ist Oberbürgermeisterin und zwar die jüngste Deutschlands war sie, als sie als Oberbürgermeisterin ins Amt kam in der nordsächsischen Stadt Torgau. Das ist eine Stadt mit langer, großer Geschichte, 21.000 Einwohnern und das war übrigens der Ort, wo sich 1945 amerikanische und Sowjetsoldaten trafen und sich die Hand reichten über der Elbe. Zu Gast ist Octavian Ursu. Er ist ein gebürtiger Rumäne und seit August 2019 Oberbürgermeister der Europastadt Görlitz. Er kam 1990 nach Deutschland, ist eigentlich Musiker von Haus aus, war Solotrompeter in der Neuen Lausitzer Philharmonie. Auch Ihnen ein herzliches Willkommen. Und der vierte im Bunde, Joachim Clement, er ist der Intendant des Staatsschauspiels Dresden. Er stammt eigentlich aus dem Rheinland und muss wie Theaterleute häufig viel umziehen. Und da ist natürlich dann auch die Frage, was er mit Heimat verbindet. Wir steigen gleich ein. Frau Dorn, ist Heimat mehr als ein Gefühl?
Heimat ist vor allen Dingen ein sehr starkes Gefühl. Und ich glaube, es ist ein Gefühl, das viel mit einer Sehnsucht zu tun hat. Heimat ist der Moment oder ein Ort, es kann, darüber werden wir sicher noch reden, glaube ich, durch ganz unterschiedliche Dinge dieses Gefühl von beheimatet sein ausgelöst werden. Es ist, glaube ich, das Gefühl einer Ruhe, einer Sicherheit, dass man sich nicht ständig erklären muss, dass man einen Ort hat, an dem man einfach so sein kann, wie man ist, dass man aus einem ständigen Verteidigungs- und Selbstbehauptungskampfmodus herauskommt. Und das ist natürlich häufig auch ein frommer Wunsch, weil wir merken, so geht es auf der Welt nicht zu, so ist die Welt nicht. Und Heimat hat natürlich auch den Aspekt, Heimat ist ein Ort, an dem ich zum ersten Mal Welt erfahren habe. Und damit hat er natürlich mit Kindheit zu tun. Und darüber werden wir auch noch reden. Das ist es, was ihn natürlich in Zeiten, wo die Menschheit mehr und mehr sich bewegt und Leute nicht unbedingt an einem Ort bleiben, wo sie aufgewachsen sind, Heimat auf einmal verschwimmen lässt, diffus werden lässt.
Herr Clement, Sie kommen viel rum als Theatermensch, müssen Sie ja immer mal die Bühne wechseln, von A nach B ziehen und wieder zurück, unerkannte Gegenden für sich erobern. Was ist Heimat für Sie? Ist das auch mehr als ein Gefühl?
Ja, finde ich, für mich ist es entschieden mehr als ein Gefühl. Es ist auch mehr als ein Ort. Es sind natürlich Erinnerungen, also das würde ich teilen, dass natürlich Kindheit, also der erste Versuch, sozusagen ein Bewusstsein von Welt zu entwickeln und sich zu verorten, sich damit verbindet. Und das andere, bei mir ist es ganz entschieden, also als professioneller Heimatloser, wie Sie mich ja vorgestellt haben, sind es natürlich die Menschen, die meinen Lebensweg begleiten. Und das sind sowohl die familiären Menschen als auch Freunde, als auch professionelle Arbeitszusammenhänge, also Menschen, denen ich dort begegne und die den Weg meines Lebens dann immer weiter verfolgen und begleiten.
Mhm. Frau Barth, ist Heimat für Sie mehr als ein Gefühl?
Ja, es ist natürlich in erster Linie ein Gefühl, ein positives Gefühl. Und Heimat ist ja auch etwas, was ich im Herzen trage. Und das möchte ich insoweit bestätigen. Ich glaube, egal an welchem Ort ich mich aufhalte, ich kann die Heimat für mich ein Stückchen weit immer mitnehmen. Also dieses Gefühl, dieses positive Gefühl, was ich im Herzen trage. Und natürlich gerade bei Ortswechsel ist es dann auch wichtig, dass man dieses positive Gefühl vielleicht für sich auch selber lebt. Und dann verbinde ich natürlich Heimat auch mit einer gewissen Tradition. Und jeder für sich selbst muss wissen, inwieweit er diese Tradition auch gerne mitnehmen möchte, wie positiv das Gefühl tief im Herzen verankert ist.
Mhm. Vielen Dank. Herr Urso, Heimat mitnehmen, hat Frau Barth gerade eben gesagt. Das trifft für Sie nun im wörtlichen Sinne zu. Sie haben aus Rumänien den Wechsel nach Deutschland gemacht, haben Ihre große Liebe hier kennengelernt in Görlitz und sind dann gleich hier geblieben. Wie viel Heimat haben Sie mitgebracht?
Ja, sehr viel Heimat. Ich habe eine frühere Heimat, wo ich aufgewachsen bin, wo ich geboren wurde. Und ich habe eine neue Heimat seit 30 Jahren, wobei meine neue Heimat lebe ich viel länger als meine frühere Heimat. Ich habe diese Erfahrung gemacht, dass man doch Heimat auch neu kennenlernen kann und bekommen darf.
Würden Sie sagen, dass Heimat mehr als ein Gefühl ist?
Auf jeden Fall, ist viel mehr als ein Gefühl. Jetzt ist hier meine Heimat, weil ich seit so langer Zeit hier lebe, weil meine Familie hier lebt und meine Kinder hier geboren worden sind und meine Freunde leben hier.
Mhm. Herr Clement, warum tun wir uns so schwer mit diesem Begriff Heimat? Warum ist er eigentlich so sperrig?
Naja, er ist einmal sperrig, weil er instrumentalisiert worden ist und instrumentalisiert wird, also weil er nutzbar gemacht werden soll für Interessen, die jetzt gar nicht mit individuellen Erinnerungen zu tun haben. Das ist durch die Nazis passiert. Das wird im Moment auch wieder versucht, finde ich, im Zusammenhang mit Strömungen, die wir in Deutschland genauso kennen wie sozusagen im europäischen Umfeld. Also man versucht, den Begriff zu binden an nationalistische Interessen, zum Teil auch an völkische. Ich finde das unerträglich, weil es gar nicht notwendig ist. Also Heimat meint ja sozusagen, ist ja für mich eigentlich ein Begriff, der gestaltbar ist und auch nach Gestaltung ruft und der sich auch verändert, auch im Verlauf seiner Geschichte verändert hatte. Also am Anfang war es ja etwas im Rahmen der Industrialisierung, wo man versuchte, ein neues Verhältnis zur Natur zu entwickeln. Das ist ja dann etwas, was sich verändert hat. Und ich finde eigentlich ganz schön, dass es sehr unterschiedliche Vorstellungen davon gibt, was Heimat ist und Heimat sein kann. Und wünsche mir einfach nur, dass alle Menschen die Gelegenheit haben, genau das für sich in Anspruch zu nehmen und dass man das dann gemeinsam auch gestalten kann, was wir dann darunter verstehen.
Wenn das gelingt. Frau Dorn, ist Heimat eigentlich ein politischer Begriff?
Es wird schwierig, wenn Heimat zum politischen Begriff wird, glaube ich. Also ich sage gern, das ist, glaube ich, noch ein stärkeres Wort als Gefühl. Für mich ist Heimat gehört erstmal ins Register der Seelenbegriff. Also wenn wir uns klar machen, dass der Mensch, wir alle, wie wir hier sitzen, in dem Moment, in dem wir geboren werden, in dem wir auf die Welt kommen, werden wir in was sehr Bedrohliches, sehr, sehr Fremdes erstmal hinausgeworfen. Und wir müssen mühsam, und wenn wir Glück haben, dann wachsen wir in einem freundlichen Umfeld auf und müssen lernen, dass diese Welt da draußen gar nicht so kalt und feindlich ist, wie wir beim ersten Schrei, den wir gemacht haben, denken, sondern wir merken, ach, da gibt es ja freundliche Gesichter, da gibt es freundliche Klänge, da gibt es jemanden, der mir begegnet. Und das ist, glaube ich, ein Moment, das wird man der Heimat auch nie austreiben können. Und das macht sie so schwierig, weil das ist natürlich, wenn man so will, die Schicksalsdimension von Heimat. Weil kein einziger von uns sucht sich aus, in welchen Landschaften, mit welcher Sprache, mit welchen Klängen, mit welchen, ganz wichtig, Essen. Also wenn ich Menschen frage, was bedeutet für sie Heimat, höre ich von Menschen quer um die Welt immer in den Top 3, also in den ersten 3 ist immer sofort das, was meine Großmutter gekocht hat oder das, was es bei uns zu Hause, in meinem Fall, was mein Vater gekocht hat. Das sind Sachen, das habe ich mir nicht ausgesucht. Und das ist so tief in mir verankert, dass es eine Prägung ist, da kann ich noch so viel später in der Welt herumziehen, das werde ich nicht los. Und die Schwierigkeit fängt, glaube ich, an, wenn wir aber sagen, das ist der einzige Heimatbegriff, den es gibt. Weil dann haben wir diese Schicksalsdimension und was fangen wir dann an? In einer Welt, die immer bunter in dem Sinne wird, dass Menschen, die die unterschiedlichsten Heimaten mitbringen, zusammenkommen, dann können wir im Idealfall sagen, wir sind alle so liberal und tolerant und offen und setzen uns zusammen und jeder erzählt dem anderen von seinen Heimaterfahrungen und irgendwie entwickeln wir ein gemeinsames Verständnis. Aber wir finden, glaube ich, keinen gemeinsamen neuen Heimatbegriff. Und für mich hängt die Frage, ob wir politisch was mit Heimat anfangen können, sehr, sehr stark daran, ob wir es schaffen, eine zweite Ebene von Heimat neben dieser archaischen, ursprünglichen zu entwickeln, wo wir sagen, wir können auch in späteren Lebensjahren, also nicht nur in diesen frühen Kindheits-Jugendjahren, wo wir zunächst mal von der Welt geprägt werden, eine neue Heimat, eine Gemeinschaftlichkeit für uns entwickeln. Das ist, glaube ich, die große Schwierigkeit bei dem Begriff.
Herr Urso, ist Heimat national?
Nein, definitiv nicht. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es nicht so ist. Und um anzuknüpfen an Frau Dorn, es ist so, dass die Gefahr besteht, dass die Politik diesen Begriff instrumentalisiert. Das ist auch, glaube ich, das Problem und das dürfen wir nicht zulassen, das sage ich als Politiker. Wir können gerne uns darüber unterhalten und positiv belegen. Für mich ist positiv belegt, dieser Begriff der Heimat, weil ich das auch so kennengelernt habe und ich selbst überrascht davon war, dass ich tatsächlich eine neue Heimat gewinnen kann. Das hätte ich früher so nicht gedacht, aber tatsächlich ist es möglich.
War das sehr schwierig?
Es wurde leichter, als ich losgelassen habe. Die alte Erinnerung oder Heimweh, auch dieser Begriff der Heimweh, irgendwann war ich so verwurzelt hier und da hatte ich meine Freunde, meine Familie und meine Kinder wurden geboren, dass plötzlich meine Heimat hier war. Da war nicht mehr dort, dort waren meine Erinnerungen und das Essen von früher, von der Großmutter vielleicht. Aber die Heimat war dann hier.
Frau Barth, als Kommunalpolitikerin, ist dann Heimat für Sie unter Umständen sogar ein politisches Projekt, mit dem Sie die Bürger sozusagen binden können, mit dem Sie die für irgendein Projekt gewinnen können?
Ich kann das natürlich als Politiker etwas unterstützen, aber grundsätzlich denke ich, dass dieser Begriff Heimat sich gar nicht so sehr verpolitisieren lässt, weil es wirklich ein individuelles Gefühl eines jeden Einzelnen ist, wie tief geht die Heimat in ihm und woher kommt die Heimat eigentlich aus? Herr Urso ist da das beste Beispiel. In dem Begriff Heimat steckt für mich heimisch. Wo fühle ich mich heimisch? Ist es der Ort, wo ich geboren bin, wo ich aufgewachsen bin? Oder ist es der Ort, wo ich mich jetzt im Moment einfach heimisch fühle, wo ich das Gefühl auch zulasse, dass ich ankommen kann? Und da ist natürlich auch die Frage, wenn ich viele Menschen bei mir habe, wie kann ich das politisch unterstützen? Und da bin ich dann wieder bei dem Begriff Tradition. Also wenn ich irgendwo Traditionen habe und wenn Frau Dorn vorhin schon das Begriff mit der Nahrung geprägt hat, also Dresden ist für mich zum Beispiel die Eierschecke und das ist auch ein Stückchen weit Heimat. Und wenn wir auch über das Thema national oder lokal sprechen, je weiter ich weg bin, umso größer fasse ich dann auch den Umkreis. Wenn ich mich in Amerika aufhalte, dann ist Deutschland meine Heimat. Wenn ich mich in Dresden aufhalte, ist Torgau meine Heimat. Und von daher lässt sich dieser Begriff weder so richtig definieren noch fassen, aber für meine Begriffe schon gar nicht politisieren.
Aber es wird ja politisiert, Entschuldigung.
Genau.
Also Zukunft Heimat ist ein eingetragener Verein in der Nähe von Cottbus, bestens vernetzt mit der Hooligan- und der rechten Szene. Die melden Demonstrationen an und behaupten für sich zu wissen, wie in Zukunft Heimat aussieht und verbinden es natürlich mit nationalen und rassistischen Interessen. Also ich finde, man kann da nicht so naiv sein, so tun, als wenn das nicht so wäre. Es ist so.
Na, aber Herr Clement, da ist ja die spannende Frage, die wir ja bei vielen Themen in diesen Tagen haben, was machen wir jetzt mit der Situation? Also da ist ein Begriff, ich gebe Ihnen völlig recht, der auf widerwärtigste Weise missbraucht wird. Sagt man deshalb, ich sage jetzt etwas salopp, wir, so wie wir hier auf dem Podium sitzen, geben ihn deshalb auf und sagen, weil er so, oder müssten wir nicht, und dann verfolgen wir da doch eine ähnliche Strategie, zu sagen, nein, man muss diesen, also Jean Amery, ein österreichisch-jüdischer Schriftsteller, Intellektueller, der von den Nazis vertrieben ins Exil gejagt wurde, der seine Heimat verloren hat, der nie wirklich heimisch wurde in seinem Exil in Belgien. Der hat einen unglaublich klugen und anrührenden Essay über Heimat geschrieben, 1966, nachdem er eben den Nazi-Terror überlebt hatte und dem entkommen war. Wie viel Heimat braucht der Mensch? Und er kommt zu dem Ergebnis, der Heimatvertriebene zu dem schlichten Satz, es ist nicht gut, keine Heimat zu haben. Der Mensch, und er sagt diese schöne paradoxe Formulierung, man muss Heimat haben, um sie nicht nötig zu haben, vermeintlich. Also er sagt, diese Kosmopoliten, die sagen, ach, das mit der Heimat, das brauche ich alles nicht, denen unterstellt, er nennt das kosmopolitischen Ferienspaß. Er sagt, nur weil ihr in Wahrheit dann doch wisst, wo ihr hingehört und wo ihr zurück könnt vor allem, dann könnt ihr euch diesen Gestus leisten. Ich, der Heimatvertriebene, sage euch, die Art von Entwurzelungserfahrung, wenn ich weiß, ich kann nicht zurück, weil meine Heimat mir Mord androht, Vernichtung, ich habe eine unausrottbare Sehnsucht. Und der Amery beschließt sein Essay von 66, wo es in der Bundesrepublik zumindest auch eine sehr starke neofaschistische Tendenzen mit der NPD gab, nur weil rechte Bärenhäuterei den Begriff besetzt hält, zwingt uns das nicht, ihn aufzugeben. Und das ist, wenn man so will, die Parole, die ich mir auch für meine Texte und mein Denken sehr gern zu eigen mache und sage, wenn wir ihn aufgeben, diesen Begriff, dann kriegen die ganz Falschen ihn alleine in die Hände. Und deshalb, glaube ich, lohnt sich der Kampf um einen solchen Begriff wie Heimat und zu sagen, wir müssen klar machen, ihr, die ihr ihn missbraucht für Rassismus, für Pöbelei, für Hetze, ihr seid nicht die, die
diesen Begriff... In meiner Heimat kriegen die auch nicht.
Ja, genau. Darauf können wir uns einigen.
Und das wollte ich damit auch zum Ausdruck bringen, ja, dass jeder in sich selber für sich beschließen muss, lasse ich mich davon manipulieren, von dieser Politik und von dieser Schiene.
Herr Urso, Sie hatten gerade eben Zeichen gegeben, Sie wollten das auch kommentieren?
Ja, ich habe eine positive Erfahrung damit gemacht. Vor 5 Jahren, ich war lange Zeit auch Kreisvorsitzender und wir machen so einen Neujahrsempfang, ist relativ groß, sind 500, 600 Gäste da. Und da musste ich eine Rede halten und ich habe mich entschieden, über Heimat zu reden. Und da stand ich dort und da redete über Heimat, ich. Mit meiner Biografie und meiner Vergangenheit, war eine ziemlich ungewöhnliche Situation. Und ich habe das sehr positiv belegt und gesagt, wir müssen mehr tun und uns offen dazu bekennen. Relativ offensiv bin ich damit umgegangen. Und hinterher waren ganz viele, die zu mir gekommen sind, das schön, dass sie über Heimat gesprochen haben, dass sie was zur Heimat gesagt haben. Ich glaube, wir müssen uns trauen, immer wieder über Heimat zu sprechen und Heimat positiv zu belegen. Das ist notwendig.
Aber erleben Sie das, dass Sie dafür angegriffen werden, dass man dann sagt, naja, also Sie können doch gar nicht über Heimat reden, Sie kommen doch aus Rumänien. Passiert das?
Sowas gibt es auch, das habe ich im Wahlkampf erlebt jetzt in den letzten Monaten. Aber da muss man damit leben, mit der Situation und auch kämpfen und sagen, nee, das ist auch meine Heimat, dazu stehe ich und ja, ich mag auch die Auseinandersetzung.
Frau Dorn, in Ihrem Buch Deutsch nicht dumm fragen Sie, dürfen wir unser Land lieben, dürfen wir es gar Heimat nennen? Welche Antwort geben Sie auf diese Frage?
Ich glaube nicht, dass diese Fragen einfach zu beantworten sind, sonst hätte dieses Buch nicht 300 Seiten. Die Schwierigkeit liegt eben darin, dass wir, glaube ich, in Gefahr gerade sind, und zwar in sehr akuter Gefahr, uns von falschen Alternativen zerreißen zu lassen. Und das ist eigentlich der ganze Anlass gewesen für mich, in diesem Buch eine vernünftige, reflektierende, mittlere Position einzunehmen, zu sagen, also ich bin keine Freundin eben von dem, wo ich eben mit Jean Amery gesagt habe, das sind die, die diesen kosmopolitischen Ferienspaß hochhalten. Ich mag diesen Gestus nicht, der mir häufig begegnet, auch bei Kollegen oder bei anderen Leuten, die ich in Berlin treffe, die sagen, was reist du denn immer bei deinen Lesereisen in dieser deutschen Provinz rum? Also ich mache ja keine Veranstaltung an einem Ort, wo es nicht mindestens der ICE hält. So einer meiner Lieblingssätze, wo ich durch die Decke gehe. Oder den Satz, also ich fühle mich ja in Lissabon und Paris und San Francisco viel mehr zu Hause als, sagen wir, in Rostock und Ravensburg. Ich sage, das ist dir alles unbenommen, aber da gibt es so eine komische, so eine kosmopolitische Zeitgeistigkeit, die ich nicht mag. Diesen Diskurs gibt es und der ist gerade in den Großstädten im Augenblick sehr prominent. Auf der anderen Seite erlebt man eben einen sich verkrustenden Heimatbegriff, der sagt, es muss bitte, und deshalb finde ich auch den Begriff der Tradition, so sehr ich ihn schätze und so sehr ich Kulturgeschichte liebe, ist er natürlich auch ein schwieriger, über den man reden muss, weil wenn Tradition wiederum dazu missbraucht wird, zu sagen, das muss aber bitte auch alles so bleiben und hier darf sich auch nichts ändern und alles, was hier irgendwie von außen kommt und möglicherweise die Dinge eben verändert, ist damit ein abzuschottender oder ein Feind, den man loswerden will, auch ganz schwierig. Also ich glaube, dass wir in unserer Welt, so wie sie ist, nur die Chance haben, einen Weg zu finden, wenn wir sagen, lasst uns doch bitte diese Extreme sein. Lasst uns dieses vermeintlich weltgewandt, kosmopolitische, dieses eben, ich kann mit meinem Rollkoffer überall, wo es einen Flughafen gibt, auf der Welt zu Hause sein, das zu verherrlichen sein, und lasst uns aber eben auch entschieden und sehr entschieden dagegen arbeiten, wenn man eben Heimat benutzt für irgendwas, was nur diese Schicksalsdimension von Heimat stark macht, sagt, der Mensch ist nun mal hier an einem Ort geboren und an dem Ort gehört er verwurzelt und da soll er nicht weg und da soll auch nichts anderes rein. Diese furchtbaren Töne, die muss man absolut entschieden bekämpfen, und das ist schwierig, weil natürlich sind die einfachen großen Parolen, die sagen, es ist entweder so oder es ist so, die sind immer einfacher. Ich glaube, der Mensch kennt beides. Der Mensch kennt die Sehnsucht nach einem Ort, an dem er sein will, eben nach Heimat. Und er kennt die Neugier nach Fremden, die Neugier nach draußen gehen zu wollen. Und das ist in einem beständigen Widerstreit. Und das muss miteinander irgendwie versöhnt werden.
Denke ich an Deutschland in der Nacht. Meine Damen und Herren, Sie hören Forum Frauenkirche aus Dresden auf Deutschlandfunk Kultur. Wir reden über Heimat. Herr Clement, Sie sind Intendant des Staatsschauspiels Dresden. Frau Dorn hat eben dafür plädiert, den Begriff Heimat wieder positiv aufzuladen und dem Ganzen eine andere Richtung zu geben als die Richtung, die wir momentan mehrheitlich vielleicht erleben. Was würden Sie sagen? Wie könnte man den Begriff positiv aufladen?
Also erstmal würde ich mich dagegen wehren, dass das mehrheitlich so ist. Das sehe ich überhaupt nicht so.
Das ist sehr laut, sagen wir so.
Ja, und ich wollte noch gerne was zu Frau Dorn sagen. Ich finde, es ist wirklich ein Widerspruch, der sich in dem Begriff spiegelt. Es gibt eine Literaturwissenschaftlerin, die gerade auch so ein Buch über Heimat gemacht hat. Es erscheinen ja viele Bücher über Heimat. Und die spricht in dem Zusammenhang von kosmopolitischem Provinzialismus. Und das finde ich eigentlich ganz schön. Weil man kriegt einfach beide Dimensionen sozusagen, die muss man zusammenkriegen, sonst kriegt man die Dimension des Begriffes nicht erfasst. Weil ich habe auch nichts dagegen, dass sich jemand beispielsweise in New York wohlfühlt und dabei, weil es ein Einwanderungsort ist, Gedanken darüber macht, was Heimat sein bedeutet. Also unabhängig davon, ob er sich zu Hause fühlt oder nicht. Wir machen ganz unterschiedliche Dinge am Theater, um sozusagen ein Verhältnis zur Heimat zu entwickeln, weil man natürlich als Theatermensch oder Theaterschaffende immer auch sich Gedanken darüber macht, was ist das ein Umfeld, in dem wir uns bewegen, wie wollen wir in Zukunft leben, wie definiert sich das? Deshalb kommt man immer auch dazu, über Heimat nachzudenken. Das hat oft erstmal mit Bestandsaufnahmen zu tun, auch mit literarischen Stoffen, die einen umgeben. Wir haben gerade eine Uraufführung gezeigt, einer Bühnenadaption eines Romans, der hier in Sachsen spielt, und da geht es um die Biografie von zwei jungen Menschen, die sozusagen Heimat suchen und sie nicht finden, weil sie eben an einem Ort sind, der ihnen keine Sicherheit bietet. Lukas Ritschel ist der Autor, mit der Faust in der Welt schlagen heißt der Roman, das ist das eine. Auf der anderen Seite ist sozusagen Heimat ermöglichen, aber auch was ganz Praktisches. Es gibt seit 2015 hier am Theater ein Montagscafé, das ist ein Begegnungsort, wo Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt mit Menschen, die zu uns kommen und auf der Suche nach einer neuen Heimat sind, weil sie Asyl suchen oder weil sie überhaupt in Kontakt kommen möchten, zusammentreffen können. Dafür gibt es ein Programm, das mittlerweile auch erweitert worden ist und unterstützt wird durch Partner und New Dresden heißt, also die neue Heimat, wenn Sie so wollen, heißt New Dresden, also ein Ort, den man gemeinsam belegen und definieren und gestalten kann, vor allen Dingen aber eben auch gestalten kann, gemeinsam durch künstlerische Aktionen oder Aktivitäten. Und so breit ist die Spannbreite, also es ist sowohl die theatralisch-literarische Auseinandersetzung mit den uns umgebenden Lebenswirklichkeiten, und Theater erzählt ja ganz oft Geschichten von Menschen, die gezwungen sind, das bekannte Umfeld zu verlassen oder in einem ihnen Unbekannten anzukommen und was das dann jeweils bedeutet. Und genau das tun wir.
In dem Montagscafé erleben Sie ja auch, dass Menschen ihre Heimat mitbringen und dann tauscht man sich aus. Was macht das mit den anderen, die auf der anderen Seite des Tisches sitzen und die sich den Menschen auseinandersetzen?
Naja, es ist einfach bereichernd im weitesten Sinne, weil die Menschen eben sozusagen auch ihre Erinnerungen mitbringen, Erfahrungen mitbringen, zum Teil aber auch natürlich Biografien und Lebenswege, die wir uns selten vorstellen können und vor allen Dingen auch nicht wünschen müssen für die eigene Biografie. Aber in erster Linie ist es ein Ort des Austausches und ein Nachdenkens darüber, wie man Zukunft gemeinsam gestaltet. Und dann redet man auch immer zwangsläufig über das, was wir auch unter dem Begriff Heimat fassen können.
Heimat gestalten, Frau Barth. Wie kann man Heimat gestalten vor Ort, wenn man Oberbürgermeisterin einer Stadt mit rund 20.000 Einwohnern ist?
Ja, das lässt sich natürlich auf ganz unterschiedliche Art und Weise gestalten. Jetzt zurzeit ist zum Beispiel die interkulturelle Woche. Die gibt es in 900 Städten in ganz Deutschland. Und da ist es einfach so, dass man sich auch über Heimat und Heimatgefühl austauscht miteinander. Ne? Dass einmal die Menschen, die vielleicht schon ganz, ganz lange eine Heimat gefunden haben, sagen, wie funktioniert das Gefühl für mich? Was ist es für ein Gefühl? Und dann natürlich auch viele Menschen, die ihre Heimat verloren haben und vielleicht neu zu uns gekommen sind, nach Torgau, nach Deutschland gekommen sind, dass die sagen, ich zeige euch auch mal ein Stückchen von meiner Heimat, vielleicht von meinem Gefühl, was ich auch in meine neue Heimat mitnehmen kann. Und das lässt sich natürlich durch das entsprechende Angebot schon gestalten, nicht nur in der Woche, sondern darüber hinaus das ganze Jahr. Und da kann ich natürlich schon Menschen helfen dabei, eine neue Heimat zu finden und ein Stückchen weit ihre alte Heimat vielleicht auch mitzunehmen.
Wenn wir noch ein Stück weiter zurückschauen in der deutschen Geschichte, gucken wir mal auf das Kriegsende 45. Es gab damals 14 Millionen Vertriebene. Wenn man das aus heutiger Sicht anguckt, kann man eigentlich sagen, dass die Integration gut gelungen ist von all diesen Menschen, die ihre Heimat verloren hatten? Herr Urso, Sie sitzen genau an der Schnittstelle. Sie sitzen an der Neiße in der niederschlesischen Oberlausitz.
Es gibt kaum Görlitzer Familien, die nicht Vertriebene in der Familie haben. Das ist Tatsache, das ist mir auch aufgefallen. Auch die Familie meines Schwiegervaters ist zweimal vertrieben worden. Also das ist schon sehr verbreitet. Man kann, glaube ich, trotzdem nicht vergleichen, diese beiden Strömungen oder diese beiden historischen Momente, die passiert sind. Weil man muss auch feststellen, die Vertriebenen nach dem Zweiten Weltkrieg waren alle Deutsche, die gekommen sind. Das war eine ganz andere Herangehensweise. Es war schwierig. Ich habe die Bilder gesehen. Ich kenne die Geschichten mittlerweile. Es war nicht einfach. Und deswegen kann man nicht so direkt vergleichen. Und was jetzt passiert ist in den letzten Jahren, das hat mit dem neue Heimat finden hier in Deutschland natürlich ganz andere Ansätze. Also das sehe ich als viel schwieriger.
Schauen wir, was Frau Dorn dazu sagt.
Naja, also ich wollte das nochmal bestätigen. Ich habe keine Vertriebenen in meiner Familie, deshalb kenne ich es nur aus der Literatur, aber die wurden, und je weiter im Westen der Bundesrepublik sie landeten, das waren die Polen. Also die wurden auch nicht wirklich als Deutsche erstmal wahrgenommen. Das sind die, die uns das bisschen, was wir hier gerade haben, wir wissen ja selber kaum, wie wir überleben sollen, und jetzt kommen auch noch die aus dem Osten. Also das war jetzt alles auch nicht eine, etwas polemisch gesagt, großdeutsche Harmonie, die in den frühen Jahren der Bundesrepublik zelebriert worden wäre. Ich glaube, was die Lage natürlich so schwierig und so gefährlich macht, ist, dass es natürlich aber auch Dinge gibt, die einen wirklich zum Haare raufen bewegen. Und sowas waren zum Beispiel die Wahlkampfauftritte von Erdogan in Deutschland. Das sind natürlich ganz schwierige Momente, wenn ein autokratischer Regierungschef eines anderen Landes, in diesem Falle der Türkei, seit langem in Deutschland lebenden oder auch zum Großteil in Deutschland geboren, also damit Deutschen zuruft, ihr dürft niemals vergessen, dass ihr Türken seid. Wenn ihr sozusagen vergesst, dass eure wahre Heimat die Türkei ist, seid ihr Verräter. Wenn das ein riesiges Echo findet, dann haben wir als gesamte Gesellschaft, sage ich, haben wir als gesamte Gesellschaft ein Problem. Ich glaube, dass dieses Anspruchsvolle, also sonst wäre ich keine Schriftstellerin. Ich bin eine große Anhängerin davon, sich gegenseitig die Geschichten von Herkunft zu erzählen, darüber Verständnis zu ermöglichen. Das müssen wir machen. Aber wenn wir das, was ich vorhin erklärt habe, also dieser Unterschied, das ist quasi der Austausch über die schicksalhafte Dimension von Heimat. Wenn wir gemeinsam als Gesellschaft eine neue Heimat zusammengestalten wollen, dann muss am Anfang erst mal eins stehen, und zwar die Bereitschaft zu sagen, ja, wir wollen das zusammen schaffen. Wenn wir anfangen, gegeneinander auszuspielen, dass die einen sagen, ja, aber ich will keinen Zentimeter von meiner alten, Herr Urso hat vorhin so schön gesagt, er musste auch ein Stück loslassen. Und nicht sagen, ich will aber hier 1:1 quasi mein kleines Rumänien jetzt in Ihrem Fall in Görlitz leben, weil sonst ist das schlimm, wenn ich das nicht darf, wenn man mich das nicht machen lässt. Das sind, glaube ich, die Fragen, die uns im Augenblick wirklich wehtun und um die wir ringen müssen. Wie verhalten wir uns dazu? Zu dem, wo man sagen kann, ich liebe New York, ich habe da immer mal wieder für längere Zeiten gelebt und war, als ich da hinkam, zunächst mal auch beeindruckt, wie toll das funktioniert, dass es da ein Little India, ein Little Italy, ich weiß nicht, drei Häuserblocke weiter gibt, wo man plötzlich den Eindruck hat, ich wandere um die ganze Welt, wenn ich durch diese Stadt gehe, weil plötzlich höre ich nur noch Indisch, plötzlich stehe ich in einer polnischen Küche, die ihre Türen aufmacht. Das fand ich toll. Ich werde aber, je älter ich werde, desto skeptischer, dass das wirklich unser Modell der Zukunft ist. Ich glaube, dass es vielmehr darum geht, dass wir uns nicht nur zusammensetzen, um uns unsere Herkunftsgeschichten zu erzählen, sondern wirklich zu fragen, nach welchen Regeln können wir gemeinsam eine jetzige Gesellschaft gestalten. Und das braucht Bereitschaft von beiden Seiten. Und wenn diese Bereitschaft von beiden Seiten nicht da ist, wenn sozusagen die Mehrheitsgesellschaft sich rassistisch verhärtet und sagt, ihr gehört sowieso nicht dazu, weil ihr seht anders aus, ihr esst komische Sachen, ihr habt komische Namen, dann ist vorbei. Es ist aber auch vorbei, wenn die, die kommen, von vornherein den Anspruch haben zu sagen, ich möchte aber genauso leben, idealerweise wie bislang. Das ist die gefährliche Verhärtung, die wir in Teilen, ich sage auch gar nicht in der ganzen, ich kenne genug wunderbare Beispiele, wo das anders ist, die wir aber in Teilen unserer Gesellschaft erleben, und die macht, glaube ich, die Situation gerade so schwierig. Meine ursprüngliche, wo ich geboren war, Heimat ist jetzt gar nicht mein größter Seelenleidenschaftsort. Ich habe mir Berlin zur Heimat durchaus mit Schwierigkeiten auch erarbeitet. Als ich in diese Stadt Berlin kam, dachte ich erstmal, mein Gott, was ist denn hier los? Alle unfreundlich, alle ruppig. Wenn man in den Laden geht, hat man sofort irgendwie den Rücken im Gesicht von irgendwem, weil er sich nicht zuständig fühlt. Kenne ich anders von da, wo ich herkomme. Das war ein Weg. Und natürlich ist dieser Weg von Frankfurt am Main, wo ich aufgewachsen bin, nach Berlin noch ein vergleichsweise kurzer. Es ging erst in dem Moment, wo ich die Haltung aufgab, naja, wenn das hier so blöd ist, gehe ich halt woanders hin. In dem Moment, in dem ich wusste, nein, du willst hier bleiben. Ich will in dieser Stadt bleiben. Und ich will versuchen, sozusagen eine gute Berlinerin zu werden und strenge mich deshalb mit allem auch an, was dazugehört.
Herr Urso.
Ja, für mich stellt sich die Frage, können wir zur Normalität zurückkehren, was Heimat betrifft? Ich habe die Erfahrung gemacht, ich kann mich viel offensiver und direkter zu Heimat bekennen als ein geborener Deutscher. Ja, nicht so viel über Vergangenheit nachdenken und mal nach vorne schauen.
Sie sind ja auch Kommunalpolitiker. Also ist doch die Frage, wie können Sie Heimat schaffen, nach vorne der Zukunft sozusagen entgegenblickend? Was können Sie denn konkret machen? Das betrifft ja Frau Barth ganz genauso. Das betrifft das Theater genauso. Man kann ja überall was anschieben. Aber die Frage jetzt mal an die beiden Kommunalpolitiker hier in der Runde. Wie kann man das positiv aufladen und wie kann man das schaffen, diese Bewegung sozusagen?
Also als Kommunalpolitiker, ich tue das, indem ich sage, wir haben eine tolle Stadt, eine familienfreundliche Stadt, ihr habt hier eine Zukunft, wir werden an neue Technologien arbeiten, das ist eine tolle historische Stadt, bleibt hier, das ist eine tolle Heimat. Das würde ich auf Kommunalebene machen, das tue ich auch die ganze Zeit. Auf Landes- und auf Bundesebene muss man genauso tun. Und auf Bundesebene muss man sich auch zu diesem tolle Deutschland bekennen und auch dieses tolles Land auch loben. Und würden auch nicht so viele zu uns kommen wollen, wenn nicht so schön hier wäre und so gut hier wäre. Und man kann auch stolz sein auf diese Heimat, auch sagen, ich bin stolz hier zu sein und hierher zu gehören. Und ich bin auch, das sage ich auch. Aber das so offensiv zu sagen, ist immer noch ein Problem in bestimmten Situationen. Und deswegen ist ein Problem durch die Vergangenheit. Das wissen wir alle, dass das so ist. Ja. Und deswegen sage ich, ein bisschen lösen von der Vergangenheit, ohne die Vergangenheit zu vergessen. Aber etwas lösen, nach vorne schauen, in die Zukunft blicken, das würde uns helfen.
Frau Barth.
Ja, das lässt sich eigentlich noch ein bisschen ergänzen. Also Frau Dorn hat mit ihrer Ansichtsweise schon völlig recht, auch zu sagen, wir müssen weltoffener sein. Aber die Vergangenheit bremst uns ein bisschen aus. Man muss einfach verstehen, dass ganz, ganz viele Menschen, die vertrieben worden, Ängste haben. Und die Ängste muss man erst mal verstehen. Wenn ich mich irgendwo verbrannt habe, wenn etwas wehgetan hat, dann gebe ich freiwillig ja nicht noch mal gleich in diese Gefahrensituation rein. Und von daher muss man das vielleicht auch in unterschiedlichen Altersklassen als Kommunalpolitiker differenzieren und sagen, das, was ich im Kindergarten miteinander, also wenn ich Kinder miteinander unterschiedlicher Herkunft auch verbinde, unterschiedliche Heimaten miteinander verbinde, ist das relativ einfach. Die lernen miteinander, spielerisch miteinander. Und für alle, die schon echt etwas weiter sind, ist es einfach für uns zu sagen, als Kommunalpolitiker, wir müssen Angebote schaffen, wo wir nach draußen gehen, wo wir sagen, die Hemmschwelle wird genommen, sich auch mit einer anderen Heimat zu beschäftigen und die Erfahrung einfach auch zu machen.
Herr Clement, jetzt haben wir ja schon mehrfach in dieser Runde festgestellt, dass dieser Begriff Heimat schwierig ist, aus verschiedenen Gründen. Könnte man nicht einfach auf den Begriff verzichten und sagen, wir haben alle ein Zuhause?
Ach, das wäre doch schade. Also ich meine, 90% der Deutschen, habe ich jetzt einer Umfrage zuletzt entnommen, haben eine sehr positive Vorstellung von dem, was Heimat ist. Ich glaube, es hat auch damit zu tun, dass sich eben Erinnerungen an Kindheit, an Verortungen einfach auch nicht tilgen lassen jetzt. Das fände ich auch schade. Also die Frage ist doch einfach nur, was verbinden wir damit und wie offen gehen wir damit um? Erst in erster Linie und vor allen Dingen, was hat das mit dem zu tun, wie wir zukünftig uns Heimat vorstellen oder welche Erinnerungen wir gemeinsam entwerfen wollen, um sie dann später noch zu teilen? Also insofern würde ich jetzt gar nicht hingehen, wie das im Moment der Herbstsalon am Gorki-Theater in Berlin macht und sagt, deheimatized. Ja, also das heißt, wir müssen etwas entheimatisieren. Das finde ich überhaupt nicht. Ich finde, wir müssen einfach gucken, dass dieser Begriff eben nicht einseitig vereinnahmt werden kann. Das würde mich sozusagen umtreiben.
Wo beginnt denn die Entheimatung?
Na, Entheimatung ist ja ein ganz merkwürdiger Begriff. Wo kommt der denn her? Also wieso soll man etwas entheimaten? Ich entheimate ja gar nichts. Ich weiß auch nicht, was die da treiben. Also außer, dass ich mir das Programm angucke und sage, ist das eigentlich gut, was ihr da macht? Ich habe ja gar kein Interesse daran. Ich will ja mich austauschen mit Menschen darüber, was sie unter Heimat verstehen oder was ich unter Heimat verstehe. Und vor allen Dingen, wie wir eben in Zukunft so etwas wie Heimat gemeinsam gestalten können. Das interessiert mich. Also ich würde da keine Zeit darauf verwenden wollen, etwas zu entheimaten. Warum?
Herr Merklement, ich kann Ihnen jetzt auch nicht, obwohl ich aus Berlin komme, nicht wirklich das Programm des Gorki-Theater erklären, aber ich kann Ihnen was anderes nennen, wo ich den Eindruck habe, dass so ein fürchterliches Konzept wie Entheimatung natürlich sehr valide propagiert wird. Und das sind bestimmte Formen unseres globalisierten Kapitalismus, wo man den Leuten einredet, schlag bloß nirgendwo Wurzeln, weil je flexibler du bist und je besser wir dich von A nach B nach C nach D und so weiter schicken können, desto besser für uns. Also so gesehen ist das aus einer ganz, ganz anderen Ecke kommend, weltanschaulich oder ich weiß gar nicht, ob man das Weltanschauung nennen darf, diese Art von Denke, zu sagen, wir ziehen mal irgendwie um diesen Globus und gucken mal, wo man am effizientesten irgendwas produzieren kann und wo wir die günstigsten Standorte haben. Und wenn sich das als Irrtum ökonomisch erweist, dann ziehen wir halt irgendwie weiter. Das ist ein radikales Entheimatungskonzept, anstatt zu sagen, es gibt einen Ort und das muss eben nicht der Geburtsort. Das war das, weshalb ich das Berlin-Beispiel bei mir eben nannte. Zu sagen, irgendwann beschließe ich, dieser Ort ist es jetzt. Den nehme ich jetzt für mich an. Also oder so, wie Herr Ursus es getan hat. Der gesagt, am Anfang auch schwierig, war sich nicht sicher, ob er in Deutschland heimisch werden kann. Aber irgendwann, Sie haben dann nicht gesagt, naja, gefällt mir irgendwie nicht, gucke ich mal weiter, gibt noch viele andere Länder. Sondern zu sagen, nein, es ist jetzt ein Punkt erreicht, wo ich sage, doch, das ist jetzt mein Ort. Und das ist ja was, womit wir in unserer schicken, postmodernen, schnelllebigen Zeit das gute Alte zu sagen, ich muss mir nicht ewig immer alle Optionen offen, sondern einfach irgendwann mal zu sagen, das ist es jetzt. Und ich schiele nicht noch danach, ob ich das hier noch da optimieren kann und da noch was Aufregenderes finde, sondern einfach zu sagen, das ist es jetzt, dafür engagiere ich mich, da will ich meine Lebensenergie, meine Kraft, meine Fantasie, alles, was ich habe, mein Mitgefühl, das will ich hier engagieren und dann können so Sachen gehen. Also ich glaube wirklich, dass diese Haltung zu sagen, naja, wir werden ja eher erzogen, sei immer auf dem Sprung, guck dich immer um, ob es irgendwo noch was Besseres gibt. Das ist ein gewaltiger Angriff auf Gefühle wie Heimat.
Aber die Frage, die sich da stellt, ist doch, wir haben im Bund ein Heimatministerium. Was kann denn so ein Ministerium, also bei Seehofer ist das ja angesiedelt, was kann denn so ein Ministerium überhaupt bewegen?
Das habe ich einen Staatssekretär von Seehofer auch schon gefragt. Die Antwort, die ich bekommen habe, war nicht so richtig überzeugend, um ehrlich zu sein. Also,
zitiert mit, wir müssen offen streiten über den Begriff Heimat.
Also das wäre mir neu, dass das die Aufgabe von Bundesministerien ist, dafür zu sorgen, dass eine Gesellschaft offen über den Begriff streitet. Das machen eher solche Einrichtungen, wie wir sie hier gerade betreiben. Aber das ist Aufgabe der Zivilgesellschaft. Nein, also wenn ich das richtig verstanden habe, meinen die schon im Wesentlichen Infrastrukturmaßnahmen. Und das ist ja auch was wahnsinnig Sinnvolles. Nur weiß ich nicht, ob man da dann diesen schwierigen Begriff Heimat drüber schreiben muss. Also, und ich sehe auch, und wie gesagt, da ich als Schriftstellerin viel unterwegs bin und viel durchs Land komme und eben bewusst nicht nur in den großen Städten, in den Literaturhäusern oder den Theatern dort lese, dass es schon so eine komische, sich zunehmend auch vergiftende Drift gibt zwischen der sogenannten Provinz und den Großstädten. Zu sagen, also ihr in Berlin da ist dann so das Klischee, ihr habt alle nur noch geschlechtsneutrale Toiletten und trinkt von morgens bis abends Latte Macchiato und so weiter. Sie können die Klischeekette ergänzen. Und umgekehrt eben, ich habe schon ein paar Klischees genannt, erlebe ich in Berlin in der einschlägigen Szene, dass die sagen, also was willst du denn in dieser Provinz? Und das sind doch so ungefähr alles halb verkappte Rechte und was macht man? Das ist furchtbar. Also wenn diese Art von Auseinanderdrift zwischen den Großstädten und der sogenannten Provinz, weil ich meine, was heißt Provinz? Also die wichtigste deutsche Kultur ist in einem Ort zum Beispiel wie Weimar entstanden. Ist das jetzt Provinz oder ist das ein ganz, ganz wichtiger zentraler Ort? Also deshalb, aber diese Drift gibt es gerade und die ist aus meiner Sicht nicht gut.
Ich habe jetzt Herrn Urso dazu, wenn ich es richtig gesehen habe, und Frau Barth.
Ich glaube, das Problem mit dem Begriff Heimat ist, dass man noch weitergehen muss und man muss sich die Frage stellen, darf ich patriotisch sein? Das steckt auch dahinter. Und ich sage, ja, das muss man unbedingt. Oder muss man so mutig sein, in Deutschland auch patriotisch zu sein. Wenn wir das nicht sind, dann sind andere und die klauen uns die Symbole, die wichtig sind. Die deutsche Fahne zum Beispiel. In vielen Ländern auf dieser Welt ist es üblich, dass man eine Fahne hieft bei sich im Garten. Bei uns ein bisschen komisch. Ich habe wirklich danach gedacht, soll ich das machen? Vielleicht mache ich das jetzt. Ich bin Oberbürgermeister, ich versuche es mal aus, mal gucken, was passiert. Wirklich, ja, sich zu bekennen, ganz klar zu bekennen zu einer Sache. Ich finde das wichtig und wir sollen vielleicht auch offensiver mit dem Begriff umgehen, weil dann haben die Kräfte, die uns diese wichtige und wertvolle Begriffe uns wegnehmen wollen, haben keine Chance, die uns wegzunehmen.
Frau Barth. Ja, ich würde vielleicht noch zu dem Thema verschiedene Heimaten was sagen wollen. Sie hatten das gerade so ein bisschen in Abrede gestellt, Frau Dorn, dass Sie gesagt haben, man kann nicht verschiedene Heimaten haben oder man muss eins besetzen. Also für mich als Romina Barth ist es schon so, meine ursprüngliche Heimat ist Torgau. Ich bin dort groß geworden, aufgewachsen, meine Familie lebt dort. Ich war aber auch schon 8 Jahre in Dresden. Und jedes Mal, wenn ich nach Dresden komme, habe ich auch hier so ein heimisches Gefühl. Und der Liebe wegen bin ich jetzt seit über zwei Jahren in Potsdam. Und auch da habe ich mittlerweile schon so ein Heimatgefühl entwickelt. Und von daher lässt sich das für mich nicht auf einen Punkt lokalisieren. Und wenn wir auch dieses Thema zwischen Provinz und Großstädten aufnehmen, also Provinz, ich würde das vielleicht als ländlich geprägte Region eher sehen, ist es schon so, dass man da etwas skeptisch ist, wenn man neue Dinge sieht. Wenn ich nach Berlin reinkomme, sind es natürlich auch viele zugezogene Menschen, die wesentlich weltoffener sind, unterschiedliche Kulturen. Und da wundere ich mich nicht, wenn es ein türkisches Viertel gibt, ein chinesisches Viertel irgendwo gibt. Aber wenn ein neues Geschäft irgendwo aufmacht oder wenn sich ganze Straßenzüge mit einer anderen Kultur in einem ländlich geprägten Region entwickeln, dann ist es schon so, dass da die Skeptik da ist und die darf man, denke ich, auch zulassen. Aber man sollte als Kommunalpolitiker schon unterstützen, die Barrieren dann möglichst klein zu halten und die weltoffene Art zu unterstützen. Mhm.
Denke ich an Deutschland in der Nacht, reden wir über Heimat. Sie hören Deutschlandfunk Kultur und das Forum Frauenkirche aus Dresden. Wir reden über Heimat und wir schauen jetzt noch mal kurz zurück. Wir haben dieses Jahr 30 Jahre Mauerfall. Sehr, sehr viele junge Menschen haben damals hier ihre angestammte Heimat verlassen, sind im Westen inzwischen heimisch, haben dort Familie gegründet. Was macht das eigentlich mit der ostdeutschen Gesellschaft hier, die jetzt hier verblieben ist? Herr Clement.
Kann ich natürlich sozusagen über 30 Jahre jetzt nicht beschreiben. Ich kann nur sagen, dass es hier im Moment eine gegenläufige Tendenz gibt, sozusagen wieder mehr Menschen aus dem sogenannten Westen in den sogenannten Osten kommen. Ich tue mich ein bisschen schwer, damit immer wieder diesen Ost-West-Vergleich. Ich finde natürlich nach wie vor unerträglich, dass es immer noch den Lohnausgleich nicht gibt, unabhängig von den Lebenshaltungskosten und den Rahmenbedingungen. Ich finde eigentlich auch, dass das irgendwie nach 30 Jahren gelungen sein müsste. Das ist das eine. Natürlich hat aber sozusagen diese Form von Veränderungen zwischen Stadt und Land ja nicht nur was mit Ost und West zu tun. Also diese Strukturprobleme gibt es in Westdeutschland auch. Gucken Sie sich das Harzvorland an, egal von welcher Seite, ob von Norden oder Süden. Die Menschen haben dort erstmal keine Zukunftsperspektiven. Also gehen die jungen Menschen weg und versuchen erstmal Perspektiven woanders zu entwickeln. Also da, wo sie ihnen einleuchtender erscheinen oder wo sie glauben, bessere Perspektiven zu haben. Das hält aber auch Menschen eben nicht davon ab, zurückzukommen, dort, wo sie hergekommen sind. Lukas Ritschel, über den wir am Anfang gesprochen haben, ein junger Autor, ist, nachdem er woanders studiert hat, jetzt nach Görlitz zurückgekommen, weil er sich an der Gegend engagieren möchte, in der er sich auskennt und sich einbringen möchte und auch da Zukunft gestalten möchte und die Heimat auch nicht einfach anderen überlassen. Und das finde ich doch einen ganz schönen Ansatz.
Mhm. Frau Barth, wie stellt sich das in Torgau dar? Torgau hat ja sicherlich auch einen großen Aderlass gehabt.
Ja, das natürlich schon. Und ich muss sagen, ich bin stolz und auch froh, dass es ganz, ganz viele ehrenamtliche Menschen gibt, die versuchen, die Geschichte behutsam aufzuarbeiten und natürlich andere Menschen auch zu unterstützen, die Geschichte erlebbar zu halten und zu machen. Und das ist natürlich auch ganz, ganz wichtig, dass bestimmte Fehler, die der Gesellschaft oder die vorgekommen sind in unserer Geschichte, nicht wieder passieren.
Frau Dorn, nochmal die Eingangsfrage. Was macht das mit der Gesellschaft hier in diesen 5 ostdeutschen oder mitteldeutschen Ländern, dass so viele weggegangen sind und Heimat aufgegeben haben?
Naja, das kann man, glaube ich, pauschal einfach nicht beantworten. Also ich habe mit so vielen, also sowohl Leuten, die in meinem engeren Freundeskreis sind, als auch Menschen, die ich bei Lesungen kennengelernt habe, ich habe wirklich die ganze Bandbreite erlebt. Ich habe welche erlebt, die mir in Köln nach einer Veranstaltung sagen, ich komme von Usedom und mich kriegen da keine 10 Gäule wieder hin. Ich habe welche erlebt, die mir in München sagen, ich kann es kaum erwarten, bis ich wieder in Ilmenau so ungefähr bin. Ich sitze hier und also das kann man nicht über einen Kamm scheren. Es gab einen immensen, ja fast Landflucht von Ost nach West nach 89, 90 aus allen. Und das macht natürlich erstmal was mit einer Gesellschaft. Auch wenn man den Eindruck hat, die gehen jetzt alle weg. Wer sind jetzt wir, die wir bleiben? Sind wir jetzt im wahrsten Sinne die Sitzengebliebenen oder was ist das, wenn es die Bewegung in die andere Richtung gibt, dass es nicht dieses Gefühl entsteht, alle, die so ungefähr jung und schick sind und was auf sich halten, gehen jetzt weg. Und wer sind wir, die wir hier weiter sind? Das ist natürlich ein immenses Frustrationspotenzial. Und deshalb wäre es, also wenn es so ist, dass es gegenläufige Bewegungen gibt, ist das natürlich großartig. Das ist ja ein weiteres Problem, was jetzt gar nicht nur mit Ost-West, sondern mit allen möglichen Milieus zu tun hat. Wenn sich dann sozusagen Milieus zusammenfinden, die sich in ihrem Frust gegenseitig beschränken und da kein neuer Wind reinkommt und einer sagt, du, man kann das Ganze aber auch mal ganz anders sehen. Das ist schwierig und das meine ich jetzt wirklich überhaupt nicht auf Ost-West beschränkt, das erlebe ich auch in den verschiedensten Milieus in Berlin, also wenn sich dann eben eine Community um ein Gorki-Theater gründet, die sagt, das, was die am Deutschen Theater machen, ist alles konservatives, dämliches, irgendwie Bürgertheater, damit wollen wir überhaupt nichts zu tun haben, das kann man sich in einer Stadt wie Berlin leisten, weil wir so viele, aber es ist eigentlich blöd, also ich finde diese Mentalitäten zu sagen, wir haben das jetzt erkannt, wie es sein muss und wir machen das alles nach der Doktrin und versuchen uns auch gar nicht mehr so richtig zu konfrontieren mit dem, wie man es ganz anders machen kann. Das finde ich schwierig.
Aber das ist eine grundsätzliche Frage von gesellschaftlicher Definition überhaupt oder von, also brauche ich die Abgrenzung, um selber jemand zu sein oder bin ich, der ich bin und lade andere ein, sozusagen gemeinsam mit mir zu definieren, was das Nächste ist.
Ich glaube, oder? Da gibt es nur eine klare Antwort und das ist der gute alte Begriff der Dialektik, der im Augenblick nicht so gerne gehört wird, zu sagen, es ist genau diese Dialektik zwischen eine Idee haben, wer man ist. Nietzsche hat mal den tollen Satz gesagt, man muss sich von Zeit zu Zeit selber verlieren, um sich dann auch neu wiederzufinden. Also ich glaube, es sind immer diese Bewegungen, die man braucht. Oder ganz andere, Reinhold Messner hat den wundervollen Begriff, ich bin der Heimat-Sehnsuchtsverräter. Also dieses ständige Oszillieren, wo er sagt, wenn er zu Hause bei seiner Familie in Tirol hockt, dann sehnt er sich nach den Polen und den Gipfeln und den Wüsten. Und wenn er irgendwo auf dem 8000er sitzt, dann sehnt er sich nach Hause. Also ich finde, das sind ganz, ganz wichtige Denkfiguren, die wir brauchen, um zu sagen, es ist eben nicht das einseitige Verkulten. Hauptsache, es ist was Neues, Aufregendes, Fremdes. Es ist nicht das einseitige Sagen, hier hocke ich, bleibt alles so, wie es ist, sondern es ist, die Dinge müssen in eine kluge Bewegung miteinander gebracht werden.
Müssen wir Heimat neu verhandeln, damit dieses Momentum des Ausgrenzenden verloren geht?
Ich glaube, wir müssen tatsächlich, ohne zu ignorieren, dass es diesen archaischen, kindheitsunverhandelbaren Kern von Heimat gibt, müssen wir sagen, dass wir in einer solchen Art von Gesellschaft leben dürfen, ist erstmal was Kostbares. Und dass wir ein Teil dieser Gesellschaft sind, dafür müssen wir eine Verantwortung übernehmen. Und zwar, das ist das Großartige und die Zumutung zugleich an Demokratien, das muss jeder Einzelne von uns. Das sind nicht die da oben. Das ist jeder Einzelne von uns, der sagen muss, ja, auch ich. Das wäre auch noch eine Ergänzung zu dem Wort Patriotismus, Herr Oso, was ich selber auch verwende. ich aber immer verwende in der Kombination zu sagen, Patriotismus ist für mich kein Blankoschein zu sagen, ich stelle mich hin und erkläre jetzt irgendwie, habe ich ein Glück, ist das toll, dass ich Deutsch bin. Das ist für mich überhaupt nicht Patriotismus. Patriotismus heißt für mich, dass ich, der gute alte Kennedy-Satz, frag nicht, was dein Land für dich tun kann, sondern frage dich, was du für dein Land tun kannst. Diese Art von Bereitschaft aufzubringen, zu sagen, ich sitze nicht nur da und habe schlechte Laune und bin den ganzen Tag genervt, wie furchtbar alles ist, sondern sich zu fragen, gibt es irgendwas, was ich produktiv tun kann?
Starkes Plädoyer, sich selbst einzubringen. Herr Urso, müssen wir Heimat neu verhandeln?
Wir müssen uns offensiver bekennen zu Heimat. In diesem Sinne, ja, müssen wir neu verhandeln, dass wir offener mit dem Begriff umgehen und dass wir sagen, ja, wir bekennen uns zu unserer Heimat, zu dieser Heimat, in der wir leben und wir wollen auch was für unsere Heimat tun. Und das habe ich immer wieder auch selbst gesagt. Ich habe gesagt, ich will auch was zurückgeben. Ich habe eine neue Heimat gewonnen und ich bin bereit, mich auch einzubringen, was zurückzugeben. Also vielleicht so eine Haltung in diese Richtung.
Herr Clement.
Ja, glaube ich, dass man Erfahrungen vor allen Dingen auch von Fremdzeit einbeziehen muss in dem, was wir Heimat nennen und einbeziehen kann. Und ich bin ja eigentlich ganz froh, dass es mittlerweile den Begriff Heimaten im Duden gibt. Also es gibt eben nicht nur die eine Heimat, sondern es gibt den Plural. Und das ist doch eine ganz schöne Voraussetzung, um sich zu verständigen.
Das ist ein wunderbares Schlusswort an dieser Stelle. Aber Frau Barth, noch schnell die Frage an Sie. Was denken Sie, wie kann man jetzt aktiv werden? Wir haben jetzt schon viel gehört, jeder muss sich selber da Gedanken machen, jeder muss selber sich überlegen, was er beitragen kann.
Das ist natürlich das gesellschaftliche Engagement, dass man einfach bei sich selber ist und darüber auch natürlich redet, aber trotzdem bereit ist für die Veränderung. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig und nicht nur mit dem Finger auf Politiker zeigt oder auf irgendwelche gesellschaftlichen Akteure, sondern selbst bereit ist, auch etwas dafür zu tun.
Herzlichen Dank. Das war, denke ich, an Deutschland in der Nacht. Reden wir über Heimat, Forum Frauenkirche aus der Frauenkirche in Dresden. Ich darf mich sehr herzlich bei Ihnen bedanken hier auf dem Podium. Es diskutierten Thea Dorn aus Berlin, Romina Barth aus Torgau, Octavian Ursu aus Görlitz und Joachim Clement aus Dresden.